Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder waldaktuell und auf vielfachen Wunsch, ihr hört schon Knirschen und Knispeln, aus dem Wald. Also wir bleiben trotzdem natürlich bei der Folge waldaktuell, also was es so Aktuelles zu berichten gibt, aber ich bin eben gerne draußen. So, als erstes laufe ich mal zu dem Standort der Wildkamera hier an der Ecke von unserem Forsthausgarten, also außerhalb ist sie ja montiert. Weil ich sehe hier wirklich fast jeden Tag auf der Kamera Rehe fressen. Ich gehe mal gerade dahin. Ja, genau, hier. Und ich wollte mal gucken, was die da so abfressen. Ob die hier an den kleinen Bäumchen rumknabbern? Nee, das waren die wirklich nicht. Und ich sehe da wirklich, das ist ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, eine kleine Weißtanne. Da sind die nicht dran gegangen. Nee, wo dran haben die denn gefressen hier an? Ja, an Brombeeren, die ersten Himbeerblättchen kommen. Ja, wie sich das gehört. Nicht an den Waldpflanzen. Also hier ist wirklich jede Menge los, habe ich ja schon ein paar Mal berichtet. Und dann schauen wir erst noch mal was anderes an. Das Laub ist hier rascheltrocken, ihr hört das? Und der Waldboden ist total feucht. Er hat sich im Winter richtig vollgesogen. Ja, und man würde jetzt denken, weil wir Menschen ja so gepolt sind, dass wir nur das sehen, was auf der Erdoberfläche ist. Es ist super trocken, ja, für das Laub stimmt das. Aber direkt darunter ist total, ja, fast schon nass. Wo bin ich gerade drüber gestolpert? Das würde ja eigentlich besser zu einem Waldspaziergang passen. Aber ich vermische das einfach mal ein bisschen. Hier ist gerade ist mir ins Auge gefallen, eine Ameisenstraße. Und zwar sind das Holzameisen, die nutzen Totholz als Autobahn. Da ist wirklich ein Betrieb unfassbar. Hier liegen so, ich muss sagen, nicht ganz armdicke Äste rum, relativ gerade. Und da ist ein Betrieb da drauf. Das ist für die Ameisen natürlich immer viel besser, als durchs Laub zu laufen. Da müssen sie mal rauf und runter und daneben. Das ist wie Gebüsch, so Bodenlaub. Und hier auf diesen Ästen, da ist alles frei. Und deswegen machen sich Ameisen häufig auf vielbelaufenen Wegen die Wege auch richtig frei. Also die bauen sich quasi auch Straßen. Und da, wo Totholz auf dem Boden liegt, brauchen die das nicht. Jetzt gucken wir mal, wo das hinführt. Boah, das ist echt lang. Also hier auf dem nächsten Ast auch überall. Also es sind schon bestimmt 7-8 Meter, wie ich jetzt hier laufe, noch weiter. Ich will mal gucken, wo die hinlaufen. Wo ist das Nest von denen? Warte mal, gucken wir mal. Hier in einer dicken, alten, 200-jährigen Buche. Da laufen die rein, da wohnen die. Gibt's doch gar nicht. Da ist sowas los, mein lieber Scholli. Ich muss noch mal gerade gucken hier. Das hat man selten, dass man solche Ameisennester in Buchen sieht. Und dazu müssen die was sein? Hohl. Das ist echt irre. Da ist so ein kleiner Schlitz drin und da wimmelt das da. Ja. Dann bewohnen die mal gerade so eine Buche. Und die Ameisen sind natürlich wichtig für Spechte. Ne? Also Spechte, Schwarzspecht zum Beispiel, frisst gerne Ameisen. Und den haben wir hier natürlich auch. So, ich stehe hier mal wieder unter dieser abgebrochenen Krone, die immer noch da oben hängt, sehe ich gerade. Da bleibe ich besser nicht stehen. Na, ich glaube, ich gehe besser woanders lang. So, jetzt kommen wir mal zu den aktuellen Sachen. Ich habe verschiedene Dinge in den Nachrichten gehört und gelesen in den letzten Wochen. Zum Beispiel hat die ESA einen Satelliten ins Weltall geschossen mit einer eigenen Rakete. Ja, in Zeiten von Elon Musk und Co. Da sieht man ja, wie wichtig das ist, dass Europa auch eigene Raketen hat, zum Beispiel zur Umweltforschung. Und dieser Satellit, der heißt Biomass, da geht es also um Biomasse. Und damit möchte man Wälder scannen. Also es wird mit Radar gemacht und dann sieht man eben nicht nur Oberflächenbilder, da ist Wald, sondern wie hoch sind denn da die Bäume? Und daraus möchte man Rückschlüsse auf die Biomasse ziehen. Jetzt ist in dem Zusammenhang, jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich das ESA-Programm ist oder ob das nur die Nachrichten waren, immer wieder die Rede von Kohlenstoffspeicher. Ach, ihr wisst es ja, es ist nicht mein Lieblingsthema. Ne? Das ist so wie Buckelwale als Kohlenstoffspeicher zu sehen. Das machen ja mittlerweile etliche Leute. Und Bäume als Kohlenstoffspeicher zu sehen, greift halt zu kurz. Ihr wisst es ja schon, es ist das Thema Wolkenbildung, Kühlung und so weiter und so fort. Das ist für das Klima eine viel, viel wichtigere Funktion in Bezug auf Wald als der Kohlenstoffspeicher. Aber gut, diesen Satelliten hat man jetzt raufgeschickt und der scannt wahrscheinlich schon fleißig und muss sich zum Beispiel über Europa abschalten, weil diese Wellenlänge des Radars kollidiert mit dem Radar der US-Armee, die mit ihrem Radar anfliegende Interkontinentalraketen identifizieren wollen. Kann man ja verstehen. Jetzt bin ich kein Techniker und denke, Mensch, ging das nicht anders? Weil, was wird denn dann nicht gescannt? Europäische Wälder. Schade auch. Dazu passt nämlich eine andere Meldung. Die stand im Spiegel. Da ging es darum, dass 25% der Wälder wieder aufgeforstet werden müssen. Also da war schon die Schlagzeile falsch. Wer sagt denn, dass sie wieder aufgeforstet werden müssen? Und dann wurde auch ein, ich glaube, Mitarbeiter von Thüringen Forst interviewt. Ja, wir müssen wegen den trockenen Sommern, Borkenkäfern und so weiter so und so viel aufforsten. Und das, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Bäumchen die schon gepflanzt haben. Und sagt dann aber selber, wir sind darauf angewiesen, dass die Natur auch selber was bringt. Das ist wirklich unglaublich, wie der Wald überall zurückkommt. Aha, es geht also auch alleine. Und dann ergänzt er noch, aber natürlich auch dank der Hilfe der Waldbesitzerinnen und Forstleute. Und man denkt, nein, wenn der Wald von alleine zurückkommt, dann macht er das dank der Hilfe der Bäume und nicht dank der Hilfe von Menschen. Also man klebt sich selbst noch in solchen Situationen das Etikett drauf, wir haben es gemacht, auch wenn man im selben Satz sagt, es war der Wald. Das ist wirklich unfassbar. Gut, also so viel dazu, was ja eigentlich ein schöner Hinweis ist, ja, selbst konventionelle Forstverwaltungen geben zu, dass überall der Wald von selber zurückkommt und man eigentlich gar nicht pflanzen müsste. Und davon abgesehen, ist es ja nicht der Klimawandel und der Borkenkäfer, sondern die verfehlte Plantagenpolitik, die man jahrzehntelang betrieben hat. Okay, was gibt es denn noch an aktuellen Sachen? An aktuellen Sachen gibt es noch eine Reise nach Kanada. Ich war jetzt in Montreal. Und ich greife mal eine Frage, ich habe da verschiedene auch Interviews gehabt, ne, mit Medien. Greife mal eine Frage auf, die hatte ich die Journalistin getraut zu fragen, aber es war schon natürlich so ein bisschen hinterfotzig, ne, würde man sagen. Du bist doch ein Klimaschützer. Warum fliegst denn du? Richtig. Diese Frage habe ich mir auch vorher schon gestellt. Also, was war das für eine Einladung? Das war eine Einladung zu einem Literaturfestival in Montreal, das Blue Metropolitan Literature Festival. Blue Met abgekürzt. Könnt ihr mal im Internet nachschauen, wenn ihr mögt. Das ist, glaube ich, das größte oder eines der größten mehrsprachigen Literaturfestivals in Nordamerika. Es war jetzt trotzdem nicht so gigantisch groß, aber wirklich gut. Tolle Sachen. Und die hatten mich eingeladen, die wollten mir einen Preis verleihen, so für mein Lebenswerk. Und da habe ich zuerst gesagt, das war jetzt ja schon vor vielen Monaten, nö, mache ich nicht. Ich fliege doch nicht für eine Preisverleihung nach Kanada, ne? Wegen des Klimaschutzes, mache ich nicht. Und die haben nicht nachgelassen und dann hat auch mein nordamerikanischer Verlag Greystone Books gesagt, Mensch, das ist wirklich wichtig, komm bitte. Und ich hatte mir ja schon seit längerem vorgenommen, ja, ich muss mehr reisen, weil das macht die Lobby auch und man muss sich vernetzen. Also habe ich das gemacht, für 3 Tage nach Montreal zu fliegen, also verschiedene Pressetermine wahrzunehmen, ne, weil ich dachte, okay, man muss den Leuten mal näher bringen, dass die Wälder auch in Kanada ganz, ganz wichtig sind. Und die Reise hat sich tatsächlich in mehrfacher Hinsicht gelohnt. Und das will ich euch mal erzählen. Es waren, es ist zum Beispiel mittlerweile eine meiner Lieblingsfragen, dass ich die Leute mal frage, was ist denn das wichtigste Treibhausgas? Und die meisten wissen nicht, dass es Wasserdampf ist mit ungefähr 70%. Und dann kommt natürlich die Rolle der Wälder direkt ins Gespräch, auch mit den Journalistinnen und Journalisten. Und dann kommt plötzlich raus, dass zum Beispiel in Quebec, ne, Montreal gehört ja zur französischsprachigen Region, dass Quebec den Holzeinschlag in vielen Gebieten noch stärker erlaubt als bisher. Und dann habe ich auch gesagt, naja, Kanada hat viel Wasser. Und dann denkt man mal, haben wir nichts mit zu tun, ne? Und das könnte sich aber ändern in Zukunft. Also auch eure Wälder sind extrem wichtig. Die Waldbrände, die Rekordwaldbrände, und die sind ja auf lokal zunehmende Trockenheit zurückzuführen. Deswegen werden die ja so groß. Also dass die anfangen zu brennen, das hat nichts mit dem Klimawandel zu tun, aber dass sie sich so stark ausbreiten, das dann schon. Ne? Und das hängt wiederum damit zusammen, dass halt so viel Holz eingeschlagen wird. Und das klar zu machen, das fand ich eine ziemlich wichtige Mission. Und da habe ich mich schon mal gefreut, dass ich das unterbringen konnte. Auf dem Weg, also wenn man schon im Flugzeug sitzt, da kann man ja mal rausgucken. Also ich arbeite dann meistens, ne, weil, also wenn ich reise, ne, im Zug und so weiter, da gucke ich allerdings nicht aus dem Fenster, aber jetzt beim Flugzeug habe ich das gemacht. Da habe ich dann für unsere Seminare an der Waldakademie zum Beispiel mal diese Wolken fotografiert, diese tiefliegenden über den Wäldern, und dann wird dieser Gletschereffekt, also der Rückstrahleffekt tiefliegender Wolken, die von Wäldern erzeugt werden, der wird aus dem Flugzeug sofort klar. Ne? Das sieht nämlich aus wie, wenn das so bestimmte Wolkenformationen sind, wie Eis von oben. Und dann sieht man oben drüber diese dünnen Wasserdampfschwaden, so in 10, 20 Kilometer Höhe. Und das sind die, die die Temperatur auf der Erde zurückhalten, die es so warm machen. Also es gibt quasi guten und schlechten Wasserdampf in Bezug auf das Klima. Also das habe ich erstmal fotografiert. Und dann, als wir nach Montreal reingeflogen sind, da habe ich gesehen, aha, da sind die ganzen Seen noch gefroren. Ich habe immer gedacht, Mensch, jetzt muss doch langsam mal, ne? Ich habe extra die Wettervorhersage mir angeschaut. Montreal, bist 3 Tage da, du nimmst nur Handgepäck mit. Da musst du deine Koffer nicht aufgeben, da geht nichts verloren. Und, ne, und eigentlich, man braucht ja auch grundsätzlich nicht so viel beim Reisen. Ne? Frische Unterwäsche, ein paar Wechselsachen, Schuhe. Ich wollte ja keine Wanderung machen, habe dann ein paar Schuhe, was ich halt angezogen hatte, mitgenommen, sonst nichts. Ne? Ersatzhose, also ich nehme schon sogar Unterwäsche nicht nur für jeden Tag, sondern sogar noch zum Wechsel mit, weil ich, wenn ich zum Beispiel Bühnengespräche habe, ich hatte an einem Tag allein 3 Stück, dann habe ich schon auch ein bisschen Stressschweiß. Ne? Also ist halt so. Und da muss man dann schon mal das Unterhemd unter dem Tag auch nochmal wechseln. Aber das passt alles super ins Handgepäck. Und also ich rausche so nach Montreal rein, habe mir die Wettervorhersage gesagt, so bin ich auch drauf gekommen. Also manchmal schweife ich einfach ab. Hatte mir die Wettervorhersage angeguckt, Montreal, so ähnlich wie bei uns zu diesem Zeitpunkt, also so 15 bis 20 Grad, super. Da brauchst du keine Winterjacke, ne? Da reicht eine normale Reisejacke, die ich dann dabei hatte. Also passt alles super zum Handgepäck, aber als ich aus dem Flugzeug guckte, sah ich eben, dass bis an Montreal ran alle Seen noch zugefroren waren, wo ich dachte, okay, aber wenn die so warm haben, wieso sind die Seen dann alle gefroren? Und es sah wirklich noch ziemlich winterlich aus. Und da sagten mir die Leute vor Ort, also dass die erst seit einer Woche Frühling hatten. Das war, ich muss hier mal zurückgreifen, wann bin ich da reingeflogen? Das war, ich muss mal jetzt gerade gucken, was haben wir denn im Kalender? Ich glaube so 25. April. Also nur, dass ihr es einordnen könnt. Da war es bei uns schon richtig frühlingshaft. Also hier in der Eifel waren noch nicht alle Bäume ausgetrieben, aber in den tieferen Lagen, ich sag mal so Köln oder Mainz oder Frankfurt und so weiter, da waren die Bäume schon grün zu dem Zeitpunkt. Bei denen nicht. Alles im Prinzip tiefster Winter. Der Winter war erst eine Woche weg. Die Straßen staubten. Also wenn dann ein LKW vorbeigefahren ist, eine Staubwolke, wo ich dachte, Mann, kommt denn der ganze Staub her? Hier ist doch keine Baustelle. Nee, da lag eben bis vor kurzem noch Schnee und die Straßen waren noch nicht gereinigt worden. Ab und zu klackerte auch ein Auto mit Spikes vorbei, ne, an den Reifen. Ist ja hier gar nicht mehr erlaubt, schon seit Jahrzehnten nicht, weil es die Straßen kaputt macht. Ja, was will ich damit sagen? Montreal liegt südlicher als zum Beispiel die Eifel, und zwar eine ganze Ecke. Und bei uns ist es halt wärmer als in Montreal. Also bei denen ist völlig normal, dass der Frühling erst im Mai losgeht und im September wird es schon wieder Winter. Ne? Im Klimawandel ist das bei denen so. Und bei uns ist es halt der Golfstrom, der das so schön warm macht und uns eine viel, viel längere warme Jahreszeit beschert hat, mal unabhängig vom Klimawandel. Und der schwächelt ja. Und wenn wir jetzt eben schauen, dass die Wälder zum Beispiel auf warmes, trockenes Klima umgebaut werden, das machen ja alle, damit nehme ich wieder Bezug auf diesen Spiegelartikel, ne? Dass die Wälder ja klimaresilient alle umgebaut werden und so weiter, dann muss man sagen, der Golfstrom schwächelt, möglicherweise lässt der nördliche Teil sogar ganz nach, dann kann es sein, dass wir klimatische Verhältnisse in Bezug auf den Winter mal zumindest wie in Montreal bekommen. Dann wird es hier kälter als vorher, zumindest im Winter. Also nochmal, bis Ende April alles zugefroren? Das kenne ich von hier nicht. Und das hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht. Also für mich hat sich die Reise vom Lernen her gelohnt, aber es kommen noch mehr Sachen. Also ich hatte auch auf diesem Festival dann, war wirklich alles toll organisiert. Na, ich komme vielleicht noch mal ganz kurz zur Stadt. Weil man immer schlechte Nachrichten hört aus anderen Ländern. Also A, Kanada, damals war es gerade wenige Tage vor der Wahl, Parlamentswahl in Kanada, und jetzt wissen wir, dass die Liberalen gewonnen haben und nicht die Rechtskonservativen, die deren Kandidat ja so à la Trump loslegen wollte und das auch gemacht hat im Wahlkampf. Und das ist eben nach 100 Tagen Trump doch böse auf die Füße gefallen. Und das Blatt hat sich dort eben total gewendet und die Liberalen haben gewonnen, das ist schon mal gut. Der war da halt im vollen Gange, der Wahlkampf. Und was halt schön war in Montreal, das ist ja auch so eine Sache mit dem Jetlag. Ich bin ja so, das passt, was ich hier erzähle, passt gerade gar nicht zu den Bildern, die ich hier sehe, zu diesem Wald, wo die Sonne reinscheint. Aber es war einfach ermutigend. Ich wollte den Jetlag, ne, 3 Tage, also es waren, ja, ich glaube, also eine Nacht im Flugzeug, die kann man ja nicht zählen, sondern 3 Tage vor Ort, Donnerstag, Freitag, Samstag, da wollte ich mich eigentlich in der Zeit nicht umstellen. Und ich war halt, abends habe ich geguckt, dass ich so 8, 9 Uhr im Bett war spätestens, wenn ich noch irgendein Abendessen hatten. Und bin dann nachts um 2, 3 Uhr halt wieder aufgewacht nach deutscher Zeit. Ne? Das ist ja 6 Stunden Zeitverschiebung. Und dann bin ich losgetigert. Ne? Also ich habe erstmal ein bisschen gearbeitet an einem neuen Buch. Ne? Ich habe jeden Tag so ein Arbeitspensum, so schreibe ich halt. Das ist so eine Stunde, sagen wir mal ungefähr. Und dann bin ich durch die Stadt getigert zu Fuß. Und dadurch habe ich von Montreal ziemlich viel gesehen. Also wirklich viele, viele Kilometer gelaufen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Also kann ich grundsätzlich nur empfehlen. Es gibt da zum Glück auch nicht allzu viele, aber doch ein paar. Es ist ja so Fastfood-Restaurants, wo man die rund um die Uhr aufhaben. Da kriegt man schon mal einen Kaffee oder so. Ne, das habe ich dann auch gemacht. Und ich finde so menschenleere Städte eigentlich ganz schön. Muss man übrigens auch keine Angst haben. Ne? Kriminalität, ich kenne jetzt keine Statistik, aber das macht da alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Und was ich halt schön finde, in Montreal gibt es überall Leihfahrräder, es gibt Fahrradwege, es gibt Busse, ne, das kennt man ja gar nicht aus den USA. In Kanada, zumindest in Montreal, ist das wirklich cool. Ne, man denkt, ey, das hat europäische Züge. Also die Autos, klar, das sind natürlich sehr viele, viel größere Autos, die ganzen Trucks, das ist alles amerikanisch. Und die Feuerwehr und so weiter, da denkst du, ne, das ist wie aus so einem US-Film. Aber die von der Infrastruktur her und von dem, wie die auf die Umwelt achten, zumindest im offiziellen Raum, erinnert einen das schon sehr, sehr an Europa. Also das fand ich schon mal positiv. So, jetzt kommen wir zu den Bühnengesprächen. Da waren verschiedene Sachen. Ich war mit einer Biologin und Biologen auf dem Panel. Die waren so ein bisschen unterwegs nach der alten Schule. Also sie fanden sich modern, finde ich mich ja auch. Finden sich wahrscheinlich jeder und jede. Aber in Bezug auf Bäume, als so kam, können Bäume intentional handeln? Ja, nee, also das ist schon so ein Automatismus und ja, das sind halt Aktion und Reaktion und so ein bisschen ja auf diese Maschinenspur. Da habe ich dann schon widersprochen. Ich weiß, gerade in Nordamerika ist man eher sehr zurückhaltend und höflich, aber da habe ich dann schon gesagt, also das denke ich schon, dass das anders ist. Und es gibt ja gute wissenschaftliche Belege, dass Bäume intelligent sind, dass sie lernen können, dass sie individuell verschieden sind. Also da hoffe ich mal, dass ich hier und da zumindest mal einen kleinen Denkanstoß gegeben habe. Aber viel interessanter war, das waren 2 Bühnengespräche mit einem Anishinaabe. Das ist ein Mitglied einer First Nation. Es ist ein Uniprofessor aus Winnipeg. Nigan hieß der oder heißt der. ein total lustiger Kerl. Also wir haben uns vorher schon unterhalten. Er war das zum Beispiel, wir haben uns über alles Mögliche unterhalten. Das ist ja auch mal interessant zu sehen. Also wir benutzen hier verschiedene Begriffe nicht mehr und gehen mittlerweile ja auch mit, ich sag mal, kultureller Aneignung und solchen Dingen sehr viel vorsichtiger um. Und es ist mal schön, das mal von der anderen Seite zu hören. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das denn? Genau, wir haben bei der Eröffnungsveranstaltung nebeneinander gesessen. Also links von mir saß Salman Rushdie, den kennt ihr vielleicht auch. Der ja ständig bedroht wird aus dem Iran und deswegen alles mit Security und sonst irgendwas. Total lieber netter Mensch. Und auf der anderen Seite saß eben Negan Sinclair. Also der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Winnipeg. Gibt es aber nur auf Englisch. Und wir haben uns auf jeden Fall unterhalten. Er sagte dann, dass zum Beispiel, wenn bei denen Powwow ist, ne, also diese Versammlung, wo auch getanzt wird und so weiter, sagte er, also manchmal ist das so, dass da Leute dabei sind, da wird getanzt und die Kostüme sind auch perfekt, aber die Tänze stimmen nicht. Und dann denkt er, ach, das sind bestimmt Deutsche. Also fand das schon komisch, dass Deutsche das nachmachen. Da gibt es so eine Hobbyisten-Szene. Ich würde das auch gar nicht kritisieren, aber nur mal aus seiner Sicht schildern. Also er findet das schon ein bisschen befremdlich. Auf der anderen Seite sagte er, also außerhalb von Nordamerika gibt es die beste Literatur zu First Nation Kulturen aus Deutschland. Ne? Also gibt es auch die beste Forschung dazu. Das ist toll, das findet er auch klasse. Er möchte auch Deutschland besuchen. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Der hat das westliche Naturverständnis mal so ein bisschen in Frage gestellt. Oder generell der Umgang miteinander. Und zwar, wenn man zum Beispiel sagt, ich liebe dich, dann findet er das übergriffig. Warum findet er es übergriffig? Weil ich über jemand anders verfüge. Ich liebe dich und die Person kann sich ja gar nicht dagegen wehren. Ne? Wenn ich sage, ich mache was mit dir, ich liebe dich. Das geht bei denen gar nicht. Bei denen hat er auch so eine schöne Handbewegung dazu gemacht, so mit einer nach oben geöffneten Hand. Bei denen heißt das, du öffnest mich. Das fand ich total klasse. Sag mal, du öffnest mich. Fand ich cool, fand ich sehr berührend. Ich habe eben, der kam dann hinterher, wir haben noch Bücher signiert zu mir und sagte dann, also ich habe natürlich auch verschiedene Sachen erzählt, ne, zu den Bäumen und so, kennt er ja meine Sachen. Hat ihn sehr bewegt, also es war für ihn ein echtes Geschenk und dann hat er mir so einen Pin, ne, den man sich so anstecken kann, geschenkt von irgendeinem so Sozialprojekt aus seiner First Nation. Und sagte, ja, also du hast mir was geschenkt mit deinen Worten und deswegen schenke ich dir was zurück. Und hat mir diesen Pin gegeben. Sag ich, naja, du hast mir schon was geschenkt und habe das dann, ne, mit dem ich liebe dich und so und waren noch so verschiedene andere Sachen gesagt. Sagte, ach so, okay, nee, dann schuldest du mir auch noch ein Geschenk. Dann, also zum Beispiel, falls ich mal nach Deutschland komme, weil wir uns drüber unterhalten hatten, wäre schön, wenn er mal eine Tour hier macht durch seine Professur, dann, wenn er auch hier vorbeikommt, sagt er, wenn ich mal nach Deutschland komme, dann schuldest du mir eine Übernachtung. Ja, mache ich gerne. Finde ich sehr cool. Ja, für mich hat sich die Reise so gesehen gelohnt. Also trotz der, ich habe keine Ahnung, wie viel Tonnen CO2 man da in die Luft bläst. Ja, das ist eine Abwägung, die ich dann ganz klar treffe, weil eben auch Lobbyisten reisen und dann das Bild beherrschen. Ne? Also ich konnte zumindest mal hier und da nochmal ein klares Statement hinterlassen, sowohl in der Presse als auch vor Ort auf der Bühne. Und habe auch ein paar tolle Eindrücke mitgenommen und vor allem neue Kontakte kennengelernt, mit denen ich mich auch weiter austauschen möchte und mit denen ich auch weiter zusammenarbeiten möchte. Ja, also ihr könnt mir mal schreiben, wenn ihr mögt, wie ihr das seht. Gerne in den Kommentaren. Bei Spotify zum Beispiel geht das ja ganz gut. Die lese ich nämlich alle auch. Ne? Also ich lese nicht nur die E-Mails, die ihr mir schickt unter podcast@wolebens-waldakademie.de, sondern ich lese auch die Kommentare bei Spotify oder bei Apple. Da könnt ihr es gerne mal reinschreiben, wie ihr das seht. Also Reisen, Fliegen für den Klimaschutz, so würde ich es mal nennen. Ja, also das war so das Aktuelle der letzten Tage. Das hat mich wirklich alles sehr bewegt. Übrigens mit dem Jetlag, das war ja noch die Auflösung. Ich hatte ja versucht, dem Jetlag zu entkommen, indem ich einfach stur auch nachts aufgestanden bin, nach deutscher Zeit, so wie ich wach geworden bin. Und es hat tatsächlich geklappt. Also ich habe echt gedacht, boah, also da 3-4 Tage rüber, Jetlag, kommst du zurück, hast du dasselbe nochmal. Da bist du ja eine Woche, anderthalb nur mit Jetlag beschäftigt. Nein, unterm Strich gar nicht. Also abends dort in Kanada war ich müde. Klar, weil der Tag ja 6 Stunden länger war als hier. Aber insgesamt, und auch bei der Rückkehr, also eine gewisse Müdigkeit, aber nicht so, dass man so bleiern und ich muss jetzt schlafen, kriege die Augen kaum aufgehalten. Das war alles gar nicht. Also wenn man sowas macht, so ich kenne auch geschäftlich Leute, die häufiger fliegen, ne? Wie gesagt, kann man kritisieren oder nicht, aber die, wo ich denke, wie machen die das? Ne? Aber wenn das kurz ist, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, zumindest bei mir, geht das ganz gut. Ja, und jetzt sitze ich aber trotz allem mitten hier im Wald. Und da möchte ich euch nochmal, weil es ja auch aktuell ist, nochmal einen kleinen Funfact rüberbringen. Und zwar, kleiner Funfact, ich habe ja auch in SWR so eine kleine Radiokolumne und da habe ich kurz vor der Sendung extra nochmal was ausgegraben, das wusste ich selber nicht. Na, ich bereite mich ja schon auf das ein oder andere ein bisschen vor, wie sich das gehört. Also Fellwechsel, ne, die ganzen Tiere machen jetzt einen Fellwechsel, unsere Pferde machen übrigens auch einen Fellwechsel, eure Hunde machen einen Fellwechsel, ne? Ich sehe das immer bei irgendwelchen Parkbänken, wo dann so ausgekämmte Packen an Hundehaaren liegen. Und ein Fuchs ist ja auch ein Wildhund und auch ein Fuchs macht einen Fellwechsel. Und beim Fuchs fängt er an den Hinterbeinen an und arbeitet sich dann so über den Bauch vor. Das dauert aber über den ganzen Sommer und geht dann über den Rücken und zum Kopf und zum Schwanz hin. Aber so Nasenspitze und Schwanz, es wird erst im September erreicht. So lange sind da noch Winterhaare. Also total witzig. Und im Oktober geht es schon wieder mit dem Winterfell los. Also ein Fuchs ist tatsächlich das ganze Jahr im Fellwechsel. Das wusste ich so auch noch nicht. Keine Ahnung warum. Ich meine, der hat ja genug Zeit gehabt, evolutionär das anders zu machen, wie viele andere Tiere auch. Aber gut, der wechselt halt sehr, sehr langsam durch. Jetzt im Frühling gibt es noch eine Besonderheit. Das ist jetzt, wenn ihr den Podcast hört, vielleicht gerade schon drüber, aber könnt ihr nochmal gucken im Wald. Und zwar kommen überall Baumsämlinge raus. Und die Sämlinge, wie bei fast allen Pflanzen, haben die ersten Blätter in einer untypischen Form. Diese Keimblätter, ne, die sehen ganz untypisch aus. Also bei Buchen sehen die aus wie ein kleiner Schmetterling. Das sieht wirklich aus, hier vor mir ist gerade einer. Na, wie so von der Größe auch wie ein Schmetterling. Schön satt dunkelgrün und breitet da seine Blättchen aus. Die sind auch so ein bisschen fleischig. Also man kann die auch essen, was ich natürlich nicht machen würde. Das würde mir das Herz brechen. Also ich könnte das nach den ganzen Geschichten nicht mehr. Tut mir leid. Ich kann Buchenblätter essen. Also Buchenblätter könnt ihr essen, ne? Wisst ihr vielleicht auch. Könnt von vielen heimischen Laubbaumarten, aber erkundigt euch bitte vorher. Buche könnt ihr ungesehen machen. Könnt ihr den ganzen Sommer über essen, aber die werden ja irgendwann hart und holzig und das schmeckt einfach nicht mehr. Das ist so, als ob ihr Heu im Mund habt. Aber wenn die frisch ausgetrieben sind, dann schmecken die so leicht bitter und schön zart. Kann man auch Salat draus machen. Da hätte ich jetzt auch keine Bedenken, wenn man das bei einem großen Baum unten ein paar Blätter abmacht. Aber so ein kleiner Keimling hier, der jetzt zum ersten Mal seine Blättchen ins Licht streckt und gerade erst geboren ist. Also wenn man die abmacht, ist der tot. Also das, ja, ne, also manche Leute finden das übertrieben. Ich könnte das jedenfalls nicht. Das würde mir einfach leid tun, ne? Wenn ich diese kleinen Knilche hier so rausgucken sehe, dann denke ich einfach, ihr habt doch einen schönen Start ins Leben. Und hier in diesem Wald, wo ich ja sehr, sehr gerne unterwegs bin, da passiert euch nichts. Hier fliegen übrigens auch gerade Schmetterlinge durch. Das ist eher untypisch, aber das liegt wahrscheinlich in unserem Garten. Das war nämlich ein Kaisermantel. Der kommt in Buchenwäldern gar nicht vor. Das liegt wahrscheinlich in unserem Garten oder an der Wiese auf der anderen Straßenseite. Also unser Forsthaus, das steht ja an der Landstraße und auf der anderen Seite ist eine Wiese. Und unser Haus ist aber von Wald umgeben. Und so ein Schmetterling, der sucht jetzt halt irgendwelche Blüten. Ich meine, es blüht ja genug. Keine Ahnung, warum der sich hier im Wald verirrt hat, aber das ist so ein Kaisermantel. Also es sind so orange, große orange gepunktete Schmetterlinge. Der wird sich hier ein bisschen ja, entweder verirrt, verflogen haben oder ist einfach mal neugierig, was hier nebenan so los ist. Ja, ihr Lieben, beim nächsten Mal, so will ich gerade von der Reihenfolge, doch, ne, ich muss ja mal gucken, wie wir in der Taktung sind, weil ich bin ja hier im Wald und ich habe kein Skript. Und wenn ich hier, ich zeichne das ja so auf, dass ich hier so ein Mikro habe und das ist wie so ein kleiner Ständer, also den halte ich in der Hand, aber da ist das Handy dran befestigt und das Mikro verkabelt, dass ihr eine vernünftige Klangqualität habt. Und Da kann ich jetzt aber während des Aufnehmens nichts im Handy gucken. Ne? Und ich nehme auch nichts nebenher, keine Papiere oder ich hätte auch irgendein Pad mitnehmen können oder irgendwas, wo ich mir Sachen notiere. Das mache ich grundsätzlich nicht. Also die Sachen, die ich mir mit rausnehme, für Wald aktuell zum Beispiel, lese ich mir vorher am Schreibtisch durch. Also entweder mache ich es komplett drin, dann mache ich es natürlich am PC und kann euch am PC vorlesen. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich eure E-Mails beantworte. Aber wenn ich rausgehe jetzt zu so einer Folge wie Wald aktuell, dann lese ich mir das vorher durch und behalte mir das und erzähle dann im Wald davon. Ne? Und deswegen, ich habe nur gerade überlegt, vom Plan her, von der Podcast-Planung, ne, wir haben ja mit RTL eine, logischerweise eine Folgenplanung, wann bringen wir was und was ist wann dran. Und das muss ich jetzt halt aus Erinnerung machen. Ich glaube, beim nächsten Mal ist es dann wieder ein richtiger Waldspaziergang. Das heißt, da gibt es dann keine aktuellen Entwicklungen, sondern wir stromern gemeinsam durch den schönen, ja, das ist ja dann schon Vollfrühling, Spätfrühling, keine Ahnung was, Wald und schauen mal, was mir da so vor die Füße gerät. Also ihr Lieben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ihr wisst ja, immer am Dienstag und ja, genießt den Tag, so wie ich jetzt hier mit der schönen Vogelmusik. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.